wusste, dass es Fritteusen gibt und Fritteusen, aber dass es Ingeniösen gibt, das war mir heute Morgen neu. Vielen Dank für diesen Nachhilfeunterricht. Und ich danke dir, dass du Pampers gemacht hast. Also echt, als Vater von 3 Kindern, wenn man die so in den ersten Jahren hochzieht, das Leben hätte mir echt gestunken ohne Pampers. Also, Mensch, Dankeschön. Wir leben in einer Welt, in der es eigentlich ständig um Jobs geht, um Posten, um Positionen. Ich schätze mal, viele von euch werden heute Morgen da sitzen und sich diese Frage stellen, was soll ich eigentlich machen? Was werde ich machen mit meinem Leben, mit dieser Lebenszeit, die mir gegeben ist, mit den Begabungen und den Befähigungen? Und manche, die haben es vielleicht schon hinter sich, manche sind mittendrin und manche gehen drauf zu auf die einschlägigen Bewerbungsgespräche. Da kommen in irgendeinem Gremium, in irgendeiner Firma, wo lauter Personalreferenten sind oder Persönlichkeitstrainer oder Assessment-Ingenieure oder sonst irgendwas. Und dann sitzt man da denen gegenüber und muss sich verkaufen. Muss denen irgendwie klar machen, hey, ich bin der Beste und wenn du an mir vorbeigehst, machst du einen Fehler. Das sind im Grunde die ganz üblichen Prozesse bei Bewerbungsgesprächen. Und man sitzt im Grunde da und hat immer ein schlechtes Gewissen, weil man genau weiß, man blustert sich auf. Man hat sich rausgemacht, man hat was Nettes angezogen, was man im normalen Leben nie ansehen würde. Und man gibt sich jetzt in einer Art und Weise, wo die Freunde, wenn sie einen sehen würden, sagen, hey, du hast hier einen Spachtel an der Meise. Ne? Also das funktioniert doch im Leben nicht mit dir, aber so sind wir. Wir müssen uns verkaufen, wir müssen ein Stück weit Schauspieler da sein. Und wir wissen ganz genau, die werden mich vergleichen, weil ich werde nicht der einzige Bewerber sein auf eine Ausbildungsstelle, auf irgendwie einen Job oder eine Position. Nach mir kommen noch manche und vor mir waren auch schon ein paar da und die werden mich vergleichen mit den anderen. Und nicht nur die werden mich vergleichen, Entschuldigung, wir vergleichen uns doch selber ständig. Wir taxieren doch dauernd, wenn wir mal ganz, ganz, ganz ehrlich sind. Wenn wir mit einem Menschen zu tun haben, der so die gleiche Altersklasse hat wie wir, der so auch vielleicht die gleiche Laufbahn macht wie wir oder was hat der, was ich nicht habe und was habe ich, was der oder die nicht hat. Wir sind ständig am Vergleichen in unserem Leben. Und je höher wir kommen, je weiter wir aufsteigen, umso dünner wird die Luft und umso schärfer werden die Vergleiche. Und je begehrter die Jobs, je begehrter die Positionen, umso heftiger das Gerangel. Und umso dicker fährt man die Ellenbogen aus. Guckt mal nur nach Bayern. In Bayern fragt man sich, ob man sich Edi noch leisten kann. Ob Edmund Stoiber noch der Richtige ist. Das ist noch ein Hart. Der Mann taumelt schon wie ein angeschlagener Boxer in der Ecke. Und jetzt wartet ein ganzes Bundesland, ob so eine hübsche Landrätin aus Fürth ihm noch den Rest gibt. Und ganz Bayern fragt, gibt es denn keinen besseren? Das ist diese Welt. Noch ein Hart. Oder in Amerika. Da fragt sich eine ganze Nation oder eine ganze Welt, wie lange George W. noch durchhält. Seit den Kongresswahlen ziemlich angeschlagen, eine Lame Duck, ein Schatten seiner selbst. Und viele seiner Landsleute würden ihn am liebsten in die irakische Wüste schicken und alle fragen, wie lange macht das noch? Das ist hart, gibt's denn keinen besseren? Überall stellt man diese Fragen, auch in Deutschland, nicht mal den Hamburger Sportverein. Da fragt man sich, ob Thomas Doll noch der Richtige ist. Ob der es nochmal packt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und Thomas Doll fragt sich, ob er mit der Truppe, mit der Aufstellung noch irgendwas reißen kann im Abstiegskampf. Und er fragt sich auch, gibt es denn keine besseren als diese Bolzer, die ich da in meiner Truppe habe? Die Aufstellungsfragen treiben uns um. Die Position und die Postenfragen sind die entscheidenden, das sind die Kernfragen dieser Welt. Aber das wird ja nicht nur in der Politik gestellt, diese Frage, nicht nur in der Sportwelt. Die Aufstellungsfrage, die wird doch ehrlich gesagt auch bei uns in unseren Gemeinden gestellt. Vielleicht ist mancher da, der sogar in den Kirchengemeinderat es gepackt hat oder in irgendein Leitungsgremium, der im CVM-Ausschuss oder Vorstand oder weiß der Geier, wo es sitzt. Und da gibt es die gleiche Frage. Ist der Pfarrer, die Pfarrerin, die wir haben, wirklich die Beste? Gibt es denn nicht noch eine bessere? Da wählt man alltritt irgendjemand. Wer soll eigentlich unser Pfarrer, unser Pastor, unser Prediger werden? Oder wer soll unser CVM-Vorsitzender, unsere CVM-Vorsitzende werden? Und gibt es einen Kandidaten und man überlegt, könnte dies machen? Und garantiert, der komplette Trupp, die komplette Gemeinde fragt sich, gibt es nicht auch noch einen besseren? Gibt es nicht auch noch eine bessere? Diese Fragen, die treiben uns auch um. in all diesen Ebenen einer Gemeinde, egal ob es ums Gruppenleiter, Chorleiter, Hauskreisleiter, Jugendkreisleiter, weiß der Geier, was geht. Immer geht es um diese Frage, packt der's und packt dies. Die Aufstellungsfrage, die stellen manche Leute aber auch sehr, sehr existenziell. Eine halbe Gesellschaft stellt die Aufstellungsfrage mittlerweile in der Ehe. Ist mein Ehepartner, meine Ehepartnerin wirklich die Beste, der Beste? Gibt es vielleicht noch eine bessere? Da werden die Fragen sehr, sehr dicht. Bin ich mit meinen Freunden, mit meiner Freundin, mit meinem Ehepartner, Ehepartnerin, bin ich mit meinen Kindern eigentlich gut aufgestellt? Und gibt es keine besseren? Aufstellungsfragen sind Lebensfragen. Und jetzt sind wir bei der Jumiko. Da geht es für viele um die Frage, ob ihr euch aufstellen lasst fürs Reich Gottes. Und an welchem Ort, an welcher Position ihr euch aufstellen lasst fürs Reich Gottes. Drüben in der Halle mit den vielen Ständen, da werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Und die Jumiko ist so eine Art Aufstellungsmarkt. Nicht nur ein Ausstellungsmarkt, sondern auch ein Aufstellungsmarkt. Es geht darum, ob ihr euch aufstellen lasst. Und auch die werden sich fragen, gibt es keine besseren? Bin ich gut genug? Bin ich geeignet? Das ist die Frage, die ihr euch stellen werdet. Und auch die Frage, gibt es keine besseren als mich? Und jetzt ist für mich interessant, dass diese Aufstellungsfragen keine modernen Fragen sind. Die Aufstellungsfragen sind so alt wie diese Welt. Und auch damals im Neuen Testament, als der Apostel Paulus mit dieser Botschaft von Jesus Christus, mit dem Evangelium in die Welt hinauszog, da wurde ihm die Aufstellungsfrage gestellt. Da traf er auf eine Gemeinde, die er selber gegründet hat, die ihm die Aufstellungsfrage gestellt hat und gesagt hat, Paulus, sag mal, hör mal her, gibt's eigentlich keinen besseren Apostel als dich? Und die diese Aufstellungsfrage in der Gemeinde selber gestellt hat. Da machte man sich in der Gemeinde von Korinth so seine Sorgen, ob das Erscheinungsbild dieser Gemeinde nicht zu dürftig ist. Ob man nicht noch mehr am Niveau der Mitglieder, auf das Niveau der Botschaft und auf das Niveau der Botschafter und auf das Niveau des angebeteten Gottes achten sollte. In Korinth hatte man den Eindruck, wow, so wie wir uns darstellen, kommen wir etwas dürftig daher, wir müssen uns aufpolieren. Und deshalb sagten die in Korinth, wir haben da so ein paar schwache Gemeindeglieder, die machen uns echt nicht weit her, die beeinträchtigen unser Image, da müssen wir was machen, die müssen wir aufpolieren, wir wollen die nicht rausschmeißen, aber wir wollen sie stark machen. Und genau so mägelte man auch an der Botschaft rum. Die sagten, dieses Wort vom Kreuz ist ja eine einzige Blamage. Wenn wir sagen, ein Gekreuzigter soll das Heil der Welt sein, die lachen uns alle aus. Da müssen wir ein bisschen was dran rumhobeln, ein bisschen was rumpolieren, damit diese Botschaft ein bisschen knackiger und ein bisschen attraktiver rüberkommt. Und deshalb krittelte man auch an diesem Apostel rum, an diesem Paulus, weil sein Auftreten und seine Predigt wirklich niemand mehr hinterm Ofen vorholte. Verglichen mit den Rhetorikprofis der antiken Welt, die damals die Fußgängerzonen bevölkerten und die ihre Künste anpriesen, die sagten, hör mir zu und komm zu mir ins Studium und hey, bezahl mich auch, logisch. Verglichen mit diesen Rhetorikprofis war Paulus eine unsäglich armselige Gestalt. Könnten wir nicht noch einen besseren Apostel finden, war die gelinde Frage dieser Gemeinde. Und deshalb feilte man last but not least auch an Jesus Christus rum. Man wollte einen Gott, der was hermachte. Man wollte einen Superman, einen Wundermann, einen Helden. Man wollte den Leuten damals in Korinth einen Weltmeister anbieten. Nicht nur einen Gekreuzigten. Und weil die Aufstellungsdiskussion der Korinther eine Grundlagendiskussion des Glaubens ist, deshalb schreibt er denen einen Brief. Einen Brief, der sich gewaschen hat. Und ich lese jetzt ein paar Verse aus diesem Brief. 1. Korinther 1. Vers 26 bis Kapitel 2, Vers 5. Da schreibt Paulus, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Worum geht's in den Aufstellungsfragen der Gemeinde Gottes? Worum geht's? Erstens, es geht nicht um die Starken, sondern um die Berufenen. Nicht die Starken, sondern die Berufenen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Man muss die Schwestern natürlich immer einbeziehen. Nicht viele Weise, sagt Paulus, nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige und nicht viele Angesehene sind berufen. Am Anfang eures und meines beruflichen Weges, da stehen und da standen immer Prüfungen. Da standen Schulprüfungen, Abschlussprüfungen, Aufnahmetests, Eignungstests, Bewerbungsgespräche und so weiter und so fort. Und es geht darum zu prüfen, ob man in eine Aufstellung passt, in die Aufstellung einer Firma, in die Aufstellung eines Betriebs und so weiter. Ob man auch die richtige Schuhgröße und die richtigen Stiefel mitbringt, in die man hineinsteigen will. Und die elitebildenden Faktoren dieser Welt sind Herkunft, sind Bildung und Leistung. Hast du das, dann wirst du was. Und bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist das anders. Wir sind nicht Glieder der Gemeinde Jesu, weil wir eine Aufnahmeprüfung bestanden hätten. Nicht, weil wir bei einem Bewerbungsgespräch eine gute Figur gemacht hätten. Nicht, weil wir bei irgendeinem Leistungstest mit unseren Laktatwerten überzeugt hätten. Wir sind Glieder am Leib Jesu, weil er uns berufen hat. Das ist das ganz außerordentlich andere, das Gott mit Menschen macht. So wie ganz am Anfang der Welt der Ruf Gottes durch die Schöpfung halte und Gott sein großes Es werde gesprochen hat und er hat gesagt, es werde und es ist etwas geworden. So hat er sein Es werde über dein und über mein Leben gesprochen. Er hat über das Chaos unseres gottlosen Lebens gesprochen. Es werde ein Mensch, der mich kennt, der mich ehrt, der mir nachfolgt. Und es ist ein Mensch geworden, der Gott kennt und der ihn ehrt und der ihm nachfolgt. Das ist das Wunder Gottes mit eurem Leben. So ist das geschehen, weil ihr seinen Ruf gehört habt. Komm und folge mir nach. Deshalb seid ihr gekommen und ihm nachgefolgt. Weil er gesprochen hat, seid ihr heute da. Das ist das ganz große Wunder der Berufung Gottes. Er spricht und es geschieht etwas in unserem Leben. Was uns gepackt hat, war keine intellektuelle Überzeugungskraft, wo wir nachher nur gesagt hätten, boah, ja klar, so muss es sein und nicht anders und das ist ja völlig logisch. Nein, es war nicht die intellektuelle Überzeugungskraft. Was uns gepackt hat, war auch keine charismatische Begeisterungsfähigkeit, wo wir nachher nur noch Halleluja gebrüllt hätten. Auch das war es nicht. Was euch und mich gepackt hat, wenn wir mal ganz ehrlich alles andere wegschmelzen, dann bleibt am Ende nur ein Wort aus der Ewigkeit, wo Gott seine Hand auf unser Leben gelegt hat mit einem Wort aus einer ganz anderen Welt. Und ihr nachher gesagt hat, ich kann jetzt gar nicht mehr anders, als diesem Gott zu folgen. Ich kann gar nicht mehr anders, als dieser Botschaft zu folgen und ihr gehorsam zu sein. Das ist ein Wort aus der Ewigkeit, ganz schlicht, ganz nüchtern, aber unendlich stark, stärker als wir. Und deshalb sind wir Gott gefolgt. Es ist einzig und allein diese Berufung Gottes, der wir unsere Aufstellung verdanken. Nicht unsere Herkunft, nicht unsere Bildung, nicht unsere Leistung. Nur dieses Wort der Berufung Gottes. Und damit stehen wir vor der Wirklichkeit Gottes. Es ist die Wirklichkeit Gottes, dass er nicht die menschliche Elite beruft. Und das könnten wir ganz schlicht nachweisen an der Zusammenstellung dieses Kongresses heute Morgen an dieser Halle hier. Es ist die Wirklichkeit Gottes, dass er nicht die menschliche Elite beruft. Ich will euch nicht zu nahe treten, auch mir nicht. Wir sind's nicht. Wir sind nicht die Elite dieser Welt nach Leistung, Bildung, Herkunft. Es ist nicht so, dass er die, die nach Herkunft, Bildung und Leistung die so High Society bilden, berufen hätte. Sonst würden heute Morgen hier andere sitzen. Gott beruft nicht die Adligen, die Gebildeten und die Leistungsstarken, sondern es ist umgekehrt. Gott adelt, Gott bildet Und Gott befähigt die Berufenen. Das macht er mit euch, das will er mit euch machen. Und ich sage nur Glückwunsch, dass ihr euch heute diesem Tag und diesem Projekt stellt. Heute passiert genau das. Gott adelt, Gott bildet und Gott befähigt die Berufenen. Dazu ist dieser Tag da. Und das geschieht heute an diesem Tag mit euch und an jedem Tag neu, wo ihr euch dem Wort Gottes aussetzt. Das ist die Wirklichkeit Gottes. Und das ist für die Gemeinde ein ganz entscheidender Punkt. Eine Gemeinde und dein Jugendkreis und dein Hauskreis und dein CVM und dein EC und was weiß ich, wo du herkommst, die leben nicht von edlen, gebildeten und leistungsstarken Menschen, sondern von berufenen Menschen. Ich würde euch raten, mal diesen Satz euch auf der Zunge zu zergehen zu lassen und mal in eurem Mitarbeiterkreis durchzubuchstabieren. Es ist doch immer das Gleiche. Wenn irgendein Job zu besetzen ist, dann fragt man, wer ist der Beste? Das ist nicht ganz falsch, dass man auch nach Gaben guckt. Aber dann gibt es auch Mitarbeiter, die eine Gemeinde erpressen können. Wenn ihr wollt, dass ich den Job mache, dann habe ich folgende Bedingungen. Erstens, zweitens, drittens. Und dann werden Gemeinden, werden Jugendkreise, werden Hauskreise erpresst. Eure Gemeinde lebt nicht von den Leistungsstarken, nicht von den Begabten, sondern von den berufenen Leuten, die die Demut besitzen, einen Dienst zu tun, weil sie berufen sind, nicht weil sie geehrt werden. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Die Grundfrage für den Dienst in einer Gemeinde ist nicht das Können. Nicht das Können, sondern die Berufung zur Nachfolge Jesu Christi. Dann werden wir auch über Begabung sprechen. Natürlich, aber erst dann. Hermann Betzler, schon lange tot, war früher mal bayerischer Landesbischof. Und der hat mal dieses Wort gesagt, das mir nicht mehr aus dem Hirn rausgeht. Der sagte einmal, die Kirche, und da könnte man die Gemeinde, deinen Jugendkreis, deine Gemeinschaft, deinen CVM einsetzen. Die Kirche geht an ihren unberufenen Dienern zugrunde. An den unberufenen Dienern. Das mögen gebildete Leute sein, das mögen leistungsfähige Leute sein. Wenn es unberufene Menschen sind, werden sie der Gemeinde nicht dienen, sondern sie zerstören. Und wenn Leute da sind, die nur sich selber dienen, werden sie eine Gemeinde zerstören. Und umgekehrt sitzt du vielleicht heute Morgen mit manchem Zittern und Zagen da und überlegst dir, was für Begabungen habe ich eigentlich? Und dann guckst du deine Leistungsfähigkeit an und verzweifelst dran. Was dir und deinem Leben Gewissheit verleiht, ist nicht eine herausragende Qualifikation, nicht eine 1, ganz wenig im Abitur, sondern die Berufung zum Dienst. Dass du berufen wirst zum Dienst. Das ist auch für mich ganz persönlich ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal steht man in der Versuchung, so einen Dienst zu tun, weil man denkt, man wäre begabt. Das kann schon sein. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich tue meinen Dienst nicht, weil ich begabt bin, sondern weil ich berufen bin. Wenn ich meinen Dienst tue, weil ich begabt bin, dann muss ich vom Applaus der Leute leben. Dann muss ich von den Schulterklopfen leben, die mir nachher auf die Schulter klopfen und sagen, boah, geht echt stark, hey, echt cool. Und wenn ich die Schulterklopfe habe, dann gehe ich abends gut ins Bett und sage, wow, ein super Tag. Und wenn die Schulterklopfer nicht kommen und der Applaus dünne ausfällt, dann kann ich nicht einschlafen. Nein, ich tue meinen Dienst nicht, weil ich von Begabung rede, sondern weil ich von Berufung rede. Dann ist völlig wurscht, ob man mir irgendwo Blumen schenkt oder Blumentöpfe nachwirft. Sondern dann tue ich es, weil ich berufen bin und weil der Herr der Ewigkeit gesagt hat, mach das und rede zu ihnen. Da bin ich unabhängig. Merk dir, was für eine Freiheit und was für eine Unabhängigkeit aus unserem Leben rauskommt, wenn wir Dinge tun, weil wir berufen sind und weil wir nicht, weil wir begabt sind. Und noch etwas ist entscheidend. Weil ich als Nichtadliger und als ungebildeter und leistungsschwacher Mensch berufen wurde, ich ganz konkret, in meinem Elternhaus, ich kann mich entsinnen, standen 3 Bücher, als ich aufgewachsen bin als Kind. 3 Bücher, es waren glücklicherweise die richtigen Bücher. Eine Bibel, ein Gebetbuch, ja gut, noch ein Gartenbaubuch, okay. Aber da war nicht viel Bildung da. Und ich habe lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, mein ganzes Buch durchzulesen. Und heute mache ich nichts anderes eigentlich in meinem Leben. Aber ich bin berufen worden als relativ ungebildeter und leistungsschwacher Mensch. Weil das so ist, können es nicht die Schwächen sein, mit denen wir Gottes Reich im Wege stehen. Es können nicht unsere Schwächen sein, mit denen wir Gott im Wege stehen. Wenn ich Gott mit irgendetwas garantiert nicht im Wege stehen, dann ist es meine Schwachheit. Dann sind es meine Grenzen. Meine Grenzen, deine Grenzen sind für Gott nie ein Problem. Nie. Das Einzige, womit wir Gott im Wege stehen, ist meine Sünde, nicht meine Schwachheit. Wenn ich Gott und dem Bau seines Reiches im Wege stehe, dann ist es nicht mein fehlendes Vermögen, sondern mein Hochmut, mein Übermut, mein Kleinmut, mein Stolz, mein Ungehorsam, meine Unreinheit, meine Gier und so weiter. Aber nicht meine Grenzen. Du stehst Gott nicht mit deinem Unvermögen im Wege. Im Gegenteil, es sind möglicherweise eher deine Stärken, mit denen du Gott im Wege stehst. Niemals deine Schwächen. Das ist das Aufstellungsprinzip Gottes. Nicht die Starken, sondern die Berufenen. Ein zweites. Nicht wegen uns, sondern trotz uns baut Gott sein Reich. Nicht wegen uns, sondern trotz uns baut Gott sein Reich. Nachdem Paulus hier das Berufungsprinzip Gottes anhand der korinthischen Gemeinde erklärt hat, seht auf euch, es sind nicht die Gebildeten, nicht die Adligen. Das ist das Aufstellungsprinzip Gottes. Erklärt er dieses Aufstellungsprinzip an einem zweiten Beispiel an sich selber und das nicht ohne Grund. In Korinth da verachteten sie den Paulus. In Korinth war man mit seinem Image nicht zufrieden. In Korinth hätte man gerne einen etwas passableren Gründungsapostel gehabt. Im zweiten Korintherbrief, da zitiert Paulus die Meinung der Leute in Korinth, die von ihm hatten. Da heißt in 2. Korinther 10, denn seine Briefe sagen sie, die Korinther wiegen schwer und sind stark, aber wenn er selber anwesend ist, ist er schwach und seine Rede ist kläglich. Die Korinther haben diesem Paulus ein miserables Zeugnis ausgestellt. Persönliches Auftreten mangelhaft. 5. Redegewandtheit ungenügend. 6. Und wisst ihr was? Ich fürchte, wir wären mit den Korinthern einig gewesen. Ich glaube, wir hätten denen zugestimmt. Und Paulus selber sagt im 2. Korintherbrief, die haben recht, genau so bin ich. Er bemüht sich überhaupt nicht, diesen katastrophalen Eindruck der Korinther beiseite zu wischen. Er sagt, ja, das trifft die Wirklichkeit. Ich bin kein Rhetorikprofi, ich bin kein Starprediger, das bin ich nicht. Und ich bin auch kein Arnold Schwarzenegger, der da steht und alle Welt sagt, wow, der was hermacht mit seinem Auftreten, das bin ich nicht, sagt Paulus. Aber Paulus sagt, was ihr nicht begriffen habt, das ist die Art und Weise, wie Gottes Geist in mir wirksam ist. Gottes Geist wirkt nicht durch meine Begabung, sondern er wirkt durch meine erbärmliche Schwachheit. Im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 12, schreibt Paulus, Jesus hat einmal zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in meiner Schwachheit, in meinen Grenzen, in meinem Unvermögen, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wisst ihr, wir machen uns oft ein falsches Bild von den Leuten, die Gott berufen hat. Wir denken immer, da gab es doch die Helden der Missionsgeschichte, die Helden der Kirchengeschichte, die Helden der Glaubensgeschichte und ich bin kein Held, also ergo kann Gott mit mir nichts anfangen. Nein. Entschuldigung, so manche fromme Biografie ist eine Heldenbiografie und die ist eine Lüge. Die ist völlig falsch. Das stimmt einfach nicht. Wenn das Leben eines Nachfolgers Jesus zu einer Heldenbiografie gemacht wird, dann ist das Buch immer eine Lüge. Wir machen uns oft ein ganz falsches Bild vom Wirken Gottes. Wir denken oft, Gott fängt nur dann etwas mit mir an, wenn er vorher mir große Gaben gegeben hat, die nicht nur ich sehen kann, sondern mit denen ich auch andere beeindrucken kann. Erst dann, wenn ich so richtig die Muckis aufpumpen kann und dick daherschwallen kann, dann kann Gott was mit mir anfangen. Nur wenn ich eine große Redegabe oder eine Heilungsgabe oder eine Wundergabe habe, dann kann Gott durch mich wirken. Stimmt nicht. Ein falsches Bild. Aber das ist noch nicht das Schlimmste an manchen Heldenbiografien im christlichen Raum. Das Schlimmste ist, dass wir uns dann immer an so einem falschen Bild messen und verzagt werden und sagen, boah, kann ich nie mithalten. Ne? Verglichen mit diesen Helden kann ich einpacken, kann ich heimgehen. Nochmal, wenn es irgendetwas gibt, womit wir Gott nicht im Wege stehen, sind es unsere Grenzen. Dann sind es unsere Schwachheiten. Mit denen werden wir Gottes Werk nicht behindern. Nie. Und das ist das, was Paulus hier über sich selber sagt. Ich war bei euch in ganz großer Schwachheit. Ich war bei euch in Furcht und Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Ich habe euch nicht intellektuell beschwatzt. Ich habe euch nicht charismatisch begeistert. Habe ich nicht gemacht. Und wollte ich auch gar nicht machen. Aber meine Schwachheit, die war kein Hindernis, sondern die Voraussetzung für Gottes Wirken. Denn wenn trotz meiner erbärmlichen Erscheinung und trotz meines schwachen Auftretens, wenn trotz meiner kümmerlichen Redebegabung Menschen zum Glauben kommen und wenn trotzdem Gemeinde wächst, dann kann das nur das Wirken des Heiligen Geistes. Dann kann das nur die Kraft Gottes sein, die dahinter steckt. Wenn das alles trotz mir geschieht, trotz mir, Paulus, diesem erbärmlichen Apostel, wenn das alles trotz mir passiert, dann kann es nur Gottes Geist sein, der durch mich wirkt. Dann ist es Gott selber, der hier Gemeinde baut. Gottes Reich wächst nie wegen uns. Nie wegen uns. Nie wegen dir und nie wegen mir. Nicht wegen deiner Begabungen und deiner Fähigkeiten und nicht wegen meiner Begabungen und Fähigkeiten, sondern immer trotz uns. Obwohl wir da sind, obwohl wir Hand anlegen, baut Gott sein Reich. Das ist das große Wunder. Und er tut es trotzdem immer mit uns. Er will es nicht ohne uns tun. Und es ist mein ganz großer Wunsch heute Morgen, deshalb bin ich heute Morgen da, dass das ganz viele von euch begreifen, dass die eigenen Grenzen und Schwächen deines Lebens kein Hindernis sind für den Bau des Reiches Gottes. Und damit sind sie aber auch, und da sind wir beim anderen Punkt, keine Entschuldigung. Keiner heute Morgen hat irgendeine Entschuldigung und kann sagen, ich bin klein und zu schwach und zu elendig. Nein, unsere Schwächen, Grenzen, unser Unvermögen ist nie ein Hindernis. Wir haben keine Entschuldigung mehr für das Nicht-Mitarbeiten am Reiche Gottes, sondern unsere Grenzen sind die Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes durch uns. Wenn Gott mich in seine Aufstellung beruft, dann gibt es wirklich kein Argument dieser Welt mehr, das ich dagegen anführen könnte. Noch ein drittes und ein letztes. Es geht nicht um den Gekrönten, es geht um den Gekreuzigten. Unsere Botschaft ist nicht der Gekrönte. Sie ist der Gekreuzigte. In Korinther hatte man den gekreuzigten Christus schon längst hinter sich gelassen, weil er einem peinlich war, weil man sagte, da kriege ich nur Ärger. Ein Ärgernis und ein Blödsinn war dieser Gekreuzigte. In Korinther schwärmte man von einem erhöhten und einem verherrlichten Christus. Den gibt's auch. Aber auf den hatten sich die Korinther spezialisiert und sie hatten ihn auf diese Herrlichkeit reduziert. Man schwärmte von einem Christus und von einem Christsein, bei dem Kreuz und Elende der Vergangenheit angehörten. Um den kümmern wir uns nicht mehr, sagten die. Und die Korinther haben hier etwas sehr, sehr Modernes gemacht. Die Korinther haben nicht ihr Denken an Jesus angepasst, sondern die haben Jesus ihrem Denken angepasst. Der Christus, an den die Korinther glaubten, der offenbarte sich in großartigen Gnadengaben, in ekstatischen Geistwirkungen, in beeindruckender Rhetorik und in dynamischen Führerfiguren. Der Christus, an den die Korinther glaubten, der war nicht mehr der Gekreuzigte. Es war ein Superman, eine Gestalt, die was hermachte, mit der man sich sehen lassen konnte. Und es wäre missionarisch viel einfacher gewesen, mit diesem Christus der Korinther eine Evangelisation zu machen. Da hätte man die Leute begeistern können. Den konnte man anbieten, den konnte man präsentieren. Der machte was her, der machte Eindruck. Mit dem wäre es einfacher gewesen zu evangelisieren. Wisst ihr, tief in uns drin wohnt die Angst, dass die Sache mit dem Kreuz eigentlich niemanden mehr interessiert. Und deshalb stehen wir immer wieder in der Versuchung, dass wir Jesus attraktiver machen, als er ist. Dass wir aus Jesus mehr machen, als er ist. Die einen, die machen aus ihm den guten und edlen Menschen von Nazareth, das ethische Vorbild, den Friedensstifter aus Galiläa. Und für die anderen ist er der Revolutionär gegen Unrecht und Gerechtigkeit, der Fürsprecher für Arme, Kranke und Frauen. Alle machen aus ihm einen, den man den Zeitgenossen anbieten kann, wo die anderen sich einen Mehrwert davon erhoffen, einen Erfolg davon erhoffen, mit dem man Hof halten kann. Und jetzt schreibt Paulus diesen Korinthern, die genau so einen Christus wollten, einen, mit dem man in dessen Licht man sich sonnen konnte. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Weil anders die Macht Gottes nicht besiegt werden kann. Weil anders die Macht der Sünde nicht besiegt werden kann. Gott hat Jesus, den Gekreuzigten, aufgestellt, weil uns anders die Liebe Gottes nicht erreicht hätte. Deshalb, wer das Kreuz nicht will, der will auch den Gekreuzigten nicht. Wer aber den Gekreuzigten ablehnt, der lehnt auch die Liebe Gottes ab. Das eine gibt's nie ohne das andere. Und deshalb reden wir von Jesus, dem Gekreuzigten, weil wir von der Liebe Gottes reden. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Und deshalb, ein Jesus ohne Kreuz, der rettet nicht. Wer an Jesus ohne sein Kreuz glaubt, der hat das Thema verfehlt. Das macht Paulus diesen Korinthern glasklar. Da schreibt er denen ins Stammbuch, weil ihr ganzer Glaube sonst schief hängt. Und unser Glaube hängt auch schief, wenn wir ums Kreuz irgendwie rumschiffen wollen. Wer sich das Kreuz gefallen lässt, der fängt auf einmal an, die Welt ganz neu, mit ganz neuen Augen zu sehen. Im Licht des Kreuzes, da kann ich viel entdecken. Im Licht des Kreuzes entdecke ich, dass Gott da ganz stark ist, wo wir nur ganz wenig sehen. Dass Gott da ganz stark ist, wo wir nur ganz wenig sehen. Dass Gott durch einen Menschen ganz groß wird, auf den wir vielleicht nur verachtend herabsehen. Wo wir keine Fähigkeiten, keine Begabungen, keinen Glanz sehen. Wie so an einem Gekreuzigten, da kann Gott ganz stark werden. Von dem Gekreuzigten lerne ich, dass dort, wo wir am schwächsten sind, Gott am stärksten ist. Vom Gekreuzigten lerne ich, dass dort, wo wir festgenagelt sind, dort, wo wir keine Bewegungsspielräume mehr haben, dort, wo wir nichts mehr tun können, dass da, wo unsere Möglichkeiten restlos ausgeschöpft sind, dass Gott da sein Reich baut. Das solltest du für dein Leben wissen, für deine Gemeinde wissen. Das solltest du für das Reich Gottes wissen und dann Mut gewinnen. Mut gewinnen, mit all deinen Grenzen loszugehen und Jesus nachzufolgen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen.